Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit unserem Buch der Woche, das geschrieben hat Ulrike Dresner, 1962 in München geboren. Sie ist literarisch vielseitig tätig als Lyrikerin, Romanautorin, Übersetzerin und Performerin. Seit 2018 ist sie zudem Professorin für deutsche Literatur am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Dem neuen Roman Die Verwandelten liegt die deutsch-polnische Familiengeschichte einer Frau zugrunde, die Ulrike Dresner nach einer ihrer Lesungen ansprach. Angela Gutzeit stellt den Roman vor.
Vielleicht mussten die Alten tatsächlich erst sterben, damit sich die Zunge lösen und gesprochen werden konnte über das, was im kriegsverheerten 20. Jahrhundert geschehen ist. Denn der Krieg ist nicht vorbei. Seit ihrem Debüt von 1990, dem Gedichtband Gedächtnisschleifen, ist dieses Thema in Ulrike Dresners Werk präsent. Der Krieg, so muss man sie verstehen, treibt weiterhin sein Unwesen in den Körpern und Seelen der Nachfahren. Eine gemeinsame, generationenübergreifende Sprache für die Verletzung, für Schuld und Scham wurde nie gefunden. Aber wie spricht man mit Toten? Wie das Muster traumatischer Erbschaft über 3, 4 Generationen sichtbar machen und in Sprache übersetzen. Das ist das große Abenteuer, in das uns Ulrike Dresner mit ihrer Erzählkunst verstrickt. Nach 7 Sprünge vom Rand der Welt und Schwitters, den beiden Erzählwerken, mit denen sie zunächst den Männern eine Stimme gab, sind es in ihrem neuen Roman Die Verwandelten die Frauen, die über Räume und Zeiten hinweg in Korrespondenz treten. Für alle 3 als Triptychon angelegten Romane über die Folgen der Kriegsgewalt zwischen 1939 und 1945 gilt, was Dresner 2017 in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen anmerkte.
Ihre Zwangsmigration erlebten sie als Sprung vom Rand der ihnen vertrauten Welt. Sie blieben für den Rest ihres Lebens in diesem Sprung gefangen, kamen nie mehr mit beiden Beinen auf dem Erdboden an.
Und doch lässt sich der Roman Die Verwandelten als ein Sprachkunstwerk lesen, das mit seinen vielen subtilen Gestaltungsmitteln bestrebt ist, diese ruhelosen Geister im Heute aufzufangen. Nicht zuletzt, damit die Nebelkinder, wie Dresner die Nachfahren dieser Geister nennt, einen Ort in der Geschichte ihrer Herkunft finden.
Wir, die Kinder der Kriegskinder, von denen so viele zu Nebelkindern gemacht worden waren, abgeschnitten von der Vergangenheit ihrer Familien, uneingeschränkt der Strahlkraft ihrer beschädigten Kindeltern ausgesetzt. Erben? Welch Irrtum! Auch im Alter erwiesen diese Eltern sich als so zäh, wie wir immer geahnt hatten.
Die Stimme, die sich hier zu Beginn des Romans Die Verwandelten zu Wort meldet, ist Dresners literarische Figur Kinga Schücking, eine Rechtsanwältin für Erbangelegenheiten in Berlin und alleinerziehende Spätmutter einer adoptierten Tochter mit dem Spitznamen Flummi. Rückblickend erzählt sie, die Hamburger Universität habe sie zu einem Vortrag eingeladen zum Thema unklare Elternschaften. 11 Monate nach dem Tod ihrer Mutter Alissa nutzte sie diese Gelegenheit, um öffentlich über ein Drama zu sprechen, das die Ortlosigkeit wie die Zerrissenheit ihrer eigenen Herkunft begründet. Wie sie weiß, kein Einzelschicksal. L wie Lebensborn ist dieses erste Kapitel des Romans überschrieben. Tausende Familien lebten in der Nachkriegszeit mit der Lüge einer konstruierten Verwandtschaftsbeziehung. Ein Erbe des nationalsozialistischen Rassenwahns. Kingas Mutter Alissa wurde 1937 im Lebensborn Haus Hochland in Steinhöring bei München geboren. Dresner hat diesen Ort der Unmenschlichkeit nicht erfunden. Haus Hochland galt zwischen 1936 und 1945 als Mustereinrichtung zum Zweck der arischen Menschenzucht. In Kingas Ausführungen wird zunächst nur klar, dass Alissas Mutter Adele den Lebensborn nach ein paar Wochen mit ihrem Kind wieder verließ, es 6 Jahre später jedoch von einer, wie es heißt, Sendbotin ins Heim zurückgebracht wurde. Im Juli 1943 erfolgte die Vermittlung des Mädchens an das in Breslau, ab 1945 in München lebende, arische Ehepaar Gerda und Gerd Schücking. Sie sei deren leibliches Kind, redeten die Schückings ihr ein. Sie heiße nicht Alissa, sondern Gerhild. Aber das Mädchen vergaß ihre Mutter Adele nicht, wie Kinga ihre Tochter weiß.
Mutter hatte sich erinnert. Sie habe Lissel geheißen bei der Ankunft im Heim. Eine Frau, die hinkte, habe sie gebracht. Sie seien lange mit dem Zug nach Westen gefahren, an Winterwäldern vorbei. Ihre Mutter habe Mama geheißen.
Alissa sah ihre Mutter Adele nie wieder. Wie damit leben? Kinga wiederum fühlte, dass etwas nicht stimmte mit ihrer Mutter. Gespräche brachen immer wieder ab. Sie wollte nicht reden. Lehre also, wo Herkunft sein sollte. So etwas hinterlässt Spuren. In Hamburg wurde Kinga nach ihrem Vortrag von einer Frau angesprochen, Dorota Dombrowska, gebürtig aus Breslau. Die Frau behauptet, Kingas Familiengeschichte zu kennen. Dies ist der Ausgangspunkt in Dresners Roman. Ein zunächst undurchschaubares Knäuel. Aber von hier aus werden Fäden ausgerollt, die schließlich das Muster einer schicksalhaften Verwandtschaftsbeziehung bilden. Zwischen Ost und West, Polen und Deutschland, gestern und heute. Es gilt, die Gespenster zu bannen. Ein immer wiederkehrendes Motiv in Ulrike Dresners Büchern. Grammatik der Gespenster lautet der Titel ihrer Frankfurter Poetikvorlesungen, in denen sie sich unter anderem auf das Wiedergängerisch-Gespenstische bei Theodor Fontane, Edgar Allan Poe und Henry James bezieht.
Gespenster erzählen macht hörbar, was keine Stimme hat, sich nicht einfach in Begriffe domestizieren lässt, durch unsere Raster und/oder die Grammatik der Sprache fällt. Es ist mehrstimmig und erwächst auffallend häufig aus einem verletzten Familienraum. Dieser Raum, das Flüstern der Stimmen, der Verluste, verbindet die Gespenstererzählung mit dem historischen Roman. Allemal jenem der Heimatlosigkeit, wo Orte und Zeiten nicht aufhören wollen, sich zu überlagern, zu verschieben, Identitäten zu zerlösen.
In den Verwandelten sind es überwiegend die Sterbenden, Verschollenen oder toten Mütter und Großmütter, die sich mit den Stimmen ihrer Töchter und Enkelinnen vermischen. Wobei die Begegnung von Kinga und Dorota, genannt Doro, eine Art Leitfaden bildet. Sich wiederholende Kapitel mit der Überschrift »Kleine bzw. keine Lügen in der Küche« zeigen die beiden Frauen in Kingas Berliner Wohnung am Küchentisch sitzend, der Vergangenheit auf der Spur. Wie existenziell diese Spurensuche ist, nicht zuletzt für Kinga, macht eines der Epigraphe deutlich, die jedem Kapitel mit ihren wechselnden Sprecherinnen zugeordnet sind und sich in ihrem Duktus unterscheiden.
Frauenräume vergehen nicht, sie summen nach. Eine Sprache unter der Sprache. Ein Rock noch unter dem Rock. Ein Ich, das die Stimmen anderer braucht, um sich zusammenzusetzen.
Tastend setzen sich nun die Erzählungen der verschiedenen Stimmen zu einem Bild zusammen. Ein Bild mit Lücken und Dissonanzen. Anders kann es nicht sein, legt Ulrike Dresner nahe. Denn die eine Wahrheit gibt es nicht. Aber es gibt die Not, die zur Sprache drängt, die sich tief in die weiblichen Körper eingeschrieben hat, auch sichtbar als Narben oder selbst zugefügte Schnitte. Die vielen Lebensgeschichten, die hier zur Sprache kommen, lassen sich zu zwei Geschichten bündeln, die beide zutiefst vom Verlust geprägt sind und sich im Erzählfluss des Romans aufeinander zubewegen, sie schließlich miteinander verschlingen. Da ist der Lebensborn samt Alissas Adoption durch das Ehepaar Schücking und da ist die Flucht- und Verwandlungsgeschichte von Doros Mutter. Verbunden sind sie durch Adele, 1911 geboren und nahe Breslau aufgewachsen. Sie wäre gern zur See gefahren. Unmöglich für eine Frau. Stattdessen landet sie als Köchin im Haushalt des Ehepaares Else und Marolf Valerius in Breslau, der damals noch deutschsprachigen Hauptstadt Schlesiens. Als sich der manisch-depressive Theaterdirektor Marolf Valerius nur noch von der neuen Köchin betreuen lassen will, wird diese schwanger. Der Skandal soll vertuscht werden. Adele muss ihre Tochter Alissa im Lebensborn zur Welt bringen, angeblich gezeugt mit einem SS-Mann, eine fingierte Vaterschaft. Adele kommt jedoch entgegen der Absprache mit dem Neugeborenen zurück. Für Else untragbar. Zwar will sie ihren gemütskranken Mann vor den Nazis und sie beide vor öffentlicher Schande schützen, aber ihre leibliche Tochter Reni mit diesem Bankert aufwachsen lassen, eine Zumutung. Else bringt Alissa schließlich zurück in den Lebensborn. Adele lässt es geschehen. Erschöpft, ratlos, traurig und gleichzeitig froh, von einer untragbaren Last befreit zu sein. Das abgeschobene Kind Alissa wird vom Lebensborn weitergereicht an Gerd und Gerda Schücking. Adele aber verschwindet in den Kriegswirren, die bald auch Breslau erreichen und die Deutschen zur Flucht gen Westen treiben. Im Kapitel »Kind, Kind, dass ich dich wiederfind« kommt Adele zu Wort, als Geisterstimme, die ihre Geschichte erzählt und von ihrer vergeblichen Suche nach Alissa am Ende des Krieges.
Lissi gab es. Gleichwohl ist es, als hätte ich sie nie bekommen. Ich habe keinerlei Nachweis, keinen Eintrag in meinem Personenstand. All meine Zeugen, die hier waren, sind fort. All meine Zeugen, die uns später erlebten, sind fort. Die einen wurden verschwunden, die anderen haben das Verschwinden geschickt an sich selbst betrieben.
Wie eine Antwort hallt es zurück aus einem Kapitel, in dem Dresner der Tochter Alissa, kurz vor ihrem Tod als alte Frau im Krankenhaus, eine Stimme gibt.
Ich schlinge die Arme um mich, spüre das Warten von einst, die Angst, die zugleich Hoffnung war, die Hoffnung, Mama kommt mich holen.
Schließlich mischt sich auch Gerda Schücking, die Adoptivmutter Alissas, in den Chor der Stimmen. Als Pflegefall verbringt sie ihre letzten Jahre in einem Altersheim. Rechtfertigung und Scham klingen in ihren Worten an. Selbst kinderlos wollte sie Alissa nicht verlieren. Aber Alissa, die nicht Gerhild sein wollte, lief ständig weg, um ihre Mutter zu suchen. Was blieb da anderes übrig, als sie festzubinden?
Ich binde sie an die dritte Pinie von hinten, nahe der Garage. Ich binde sie aus Liebe an und aus Wut. Wie kann sie weglaufen wollen von mir? Ich binde sie fest, ziehe das Seil zu. Was ich tue, ist vernünftig. Meine Wut ist nicht heiß, sondern wiederholt. Sie kann schreien, wenn sie will. Ob sie es versucht hat, weiß ich nicht.
Auf der Gegenwartsebene des Romans erkennt die Erzählerin Kinga, dass ihre Mutter Alissa die Halbschwester von Reni Valerius ist. Damit muss Doro, Renis Tochter, Kingas Halbcousine sein. Ulrike Dresner macht es ihrer Leserschaft wahrlich nicht leicht, diese vertrackten Verwandtschaftsbeziehungen in ihren zeitlichen wie räumlichen Verschränkungen nachzuvollziehen. Ein Stammbaum zu den Familien Valerius und Schücking sowie eine Auflistung des Figurenpersonals im Anhang geben zumindest eine gewisse Orientierung. Andererseits erzeugt gerade dieses Ineinandergreifen verschiedener Stimmen und Lebensläufe einen faszinierenden Sog. Das Schicksal der Bindungs- und Wurzellosigkeit wird immer aufs Neue variiert. Dresners Blick auf die besondere Verletzlichkeit von Frauen in Kriegszeiten gewinnt dabei gerade in unserer erneut kriegsbedrohten Gegenwart eine verstörende Aktualität. Ein Zitat aus Ovids Metamorphosen, das Dresner ihrem Roman vorangestellt hat, deutet schon zu Beginn auf diesen Aspekt der weiblichen Verletzlichkeit. Erzählt wird in dem über 2000 Jahre alten Gedicht, verfasst in epischen Hexametern, von der Vergewaltigung Philomelas durch den Mann ihrer Schwester. Damit sie nichts erzählen kann, schneidet er ihr die Zunge heraus. Aber Philomela entsinnt sich eines urweiblichen Tricks.
Was soll Philomela tun? Die Flucht versperren ihr Wächter. Steinern und fest stehen die Mauern des Hofes. Stumm versagt der Mund ohne Zunge, die Kunde der Tat. Ideen gibt Schmerz und Not macht erfinderisch. Klug spannt die Kettfäden sie im Baum des fremden Stuhls, der webt und fügt in das weiße Fadennetz purpurne Zeichen, die erzählen, was ihr widerfuhr.
Philomelas Kettfäden hat Ulrike Dresner in ihren Roman eingewoben. Kenntlich werden sie im Schriftbild des Vorspanns einiger Kapitel. Unter Überschriften wie »Gesang der gezwungenen Kinder« oder »Gesang der gezwungenen Mütter« verbinden langgezogene Striche gestammelte Worte. Übertragen auf Sprache heißt das, immer wieder nach Worten suchen, um dem Unsagbaren eine Form zu geben. Zu ihrem Roman »Die sieben Sprünge vom Rand der Welt« hatte Dresner einst eine Webseite eingerichtet, um ihre intensive Recherche transparent zu machen. Die Webseite sei wie ein Pullover auf links, schrieb Dresner. Dort erkenne man den Fadenverlauf. Folgt man den Fadenverläufen in Die Verwandelten, so führen sie im zweiten Teil des Buches über Kingas Halbcousine Doro zur Flucht- und Verwandlungsgeschichte ihrer Mutter Reni, die, um es noch komplizierter zu machen, als junges Mädchen die Identität wechselte und sich in die Polin Walla verwandelte. Flucht und Trennung verbinden sich nun in diesem zweiten Teil auf drastische Weise mit dem Missbrauch des weiblichen Körpers. Selten ist die Zerstörung durch Vergewaltigung, die Reni und ihre Mutter Else auf ihrer Flucht vor den Russen, erst nach Tschechien, dann zurück nach Breslau erleiden, so eindringlich in Sprache gefasst worden, ohne die Gewalt durch direkte Beschreibung der Tat zu wiederholen. Das Ich wird durch das Erlittene ausgelöscht. So ist das folgende Zitat zu verstehen. Da ist nur noch ein Wir als geschändetes, ununterscheidbares Fleisch, gehetzt und atemlos.
Als sie weg sind, flieht. Wir hat zu trinken dabei. Wir hat kein Ich dabei. Wir hat kein unberührtes Stück Haut mehr. Keine nicht wunde Scham. Wir hat noch Ohren, die hören, mehrere Paare unverschwollene Augen, ein paar Hände, die greifen, ein paar ungebrochene Arme, noch Füße, die gehen, noch zu viel Fühlsinn, Fühlsinn an unsinnigen Stellen.
Reni und Else schaffen es zurück nach Breslau, aber die Stadt ist kaputt und die Deutschen werden vertrieben. Im Getümmel der Nachkriegswirren wird die Familie Valerius auseinandergerissen. Die 16-jährige Reni bleibt allein zurück, traumatisiert vom Verschwinden der Mutter. Sie versteckt sich, gibt sich als Polin aus und verwandelt sich in die polnische Walla. Ihre Mutter Else wird sie erst 20 Jahre später wiedersehen. Da ist die einstige Reni schon selbst vierfache Mutter. Eines ihrer Kinder ist Doro. Hier schließt sich der Kreis. Zwei Verlassene. Reni und Alissa, die zwischen Zorn, Trauer, Sehnsucht und Verständnis schwanken, wenn sie an Mutter oder Adoptivmutter denken. Zwei vom Krieg und von gerissenen Familienbanden gezeichnete, deren seelische Verletzungen auch das Leben ihrer Kinder beschädigen. Die Geschichte der Verwandelten verzweigt sich weiter. Von noch mehr Verlusten und Irrwegen ist die Rede. Nicht alles kann und soll hier erzählt werden. Die Zeichen jedoch, die Ulrike Dresner hier auf den letzten Seiten setzt, sind nicht fatalistisch. In Warschau, irgendwann in der Jetztzeit, ist Doro auf der Suche nach Spuren ihres verschollenen Bruders Jesche. Im Jüdischen Museum und auf dem Gelände des einstigen Ghettos denkt sie über Verlust und Verwandlung nach, als ein jüdischer Mann sie anspricht. Wie mit Verlusten leben, darüber sprechen sie. Der Mann sagt, es müsse darum gehen, eine andere Art von Erinnerung zu erfinden, eine andere Art des Zusammenseins. Wie das gelingen könne, fragt Doro. Deutungen umdrehen, sagte der Mann. Deutungen umdrehen heißt im Kontext dieses Romans eine Lebensgeschichte nicht nur von einer Seite zu betrachten. Oder, wie es Ulrike Dresner einmal zum notwendigen Prozess der Erinnerung in einem Interview sagte,
ich finde eigentlich immer spannender und interessanter den Bereich, in dem Literatur darstellt, wie es zur Erinnerung kommt, wie Erinnerungen von verschiedenen Menschen, die ein und dasselbe erlebt haben, sich widersprechen, wie Wahrnehmung, Subjektivität, der Wunsch, etwas möge geschehen sein, in die eigenen Erinnerungsmomente einfließen und wie auch Grenzen verfließen.
Dresner zieht in ihrem Roman Die Verwandelten wahrlich alle Register, um diesem von ihr in poetologischen Reflexionen immer wieder formulierten ästhetischen Anspruch gerecht zu werden. Durchgestrichene Worte stehen als Zeichen für unsagbares oder verbotenes Denken. Dazu Zeilenbrüche, Stottern, Auslassungen als Signum für Scham und tiefe Verstörung. Die Verwandelten ist ein höchst anspruchsvoller Roman, gleichzeitig von großer Intensität, der man sich kaum entziehen kann. Die Verlassenheit des Kindes Alissa, die traumatische Flucht der Frauen Else und Reni im eisigen Winter 1945, das sind Szenen, die man so schnell nicht vergisst. Diese Frauen sind Situationen ausgesetzt, die ihr Begreifen übersteigt. Dresner zielt darauf, ihr Inneres lesbar zu machen. Mit diesem beeindruckenden Roman »Die Verwandelten« ist Ulrike Dresners dreibändige Flucht- und Vertreibungsgeschichte von Menschen, die zwischen 1905 und heute Mitteleuropa durchstreifen, abgeschlossen. In den kriegerischen Verwerfungen der Jetztzeit finden sie ihren Widerhall.
Angela Gutzeit über unser Buch der Woche Ulrike Dresner »Die Verwandelten«, Penguin Verlag München, 608 Seiten, 26 Euro. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.